Liebe Hörer, kennen Sie dieses Gefühl, wenn Sie einen Post auf Facebook oder auf Twitter oder auf einem anderen Online-Forum gesehen haben und sich denken, irgendjemand muss da jetzt was erwidern, muss da was schreiben und es kribbelt Ihnen in den Fingern und es liegt Ihnen etwas auf Ihrer spitzen Zunge und am Ende denken Sie sich doch, ach nee, ich schreibe lieber nix, sonst verbrenne ich mir vielleicht noch die Finger. Ja, Sie merken schon, das ist genau das Problem mit dieser Kommentarfunktion, ne? Auf der einen Seite soll man sich ja irgendwie einbringen und die Diskussion am Laufen halten und auf der anderen Seite kann einem das auch tatsächlich richtig Probleme machen, wenn man es übertreibt. Ist die Kommentarfunktion ein Fluch oder ein Segen? Gerade in Sachen Klarnamenpflicht. Wir sprechen über dieses Thema mit dem pensionierten Frankfurter Rechtsanwalt Ulrich Fischer. Guten Tag, Herr Fischer.
Guten Tag, Herr Danowski.
Herr Fischer, was ist eigentlich Ihr Antrieb? Warum haben Sie sich mit diesem Thema Kommentarfunktion, Fluch oder Segen eigentlich auseinandergesetzt?
Ja, ich habe versucht darzustellen, dass es mir um die gesellschaftspolitische Dimension geht. Und wenn ich mal ganz aktuell auf ein viele bewegendes Thema eingehen kann, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, mit dem wir ja gerade beglückt worden sind durch den Bundestag, ist in meiner Sicht ein Vermummungsgesetz. Es bietet die Chance, sich zu verkleiden. Ein Mann verkleidet sich als Frau im Sinne seiner Persönlichkeit, Namen, Anrede und so weiter und umgekehrt. Und eine Gesellschaft, die das zulässt, die hat, ich sag's vorsichtig, zukünftig Schwierigkeiten.
Okay, dann wollen wir es mal abtesten. In welchem Zustand befindet sich dann die Kommentarkultur in Deutschland gerade?
Ja, teilweise ist sie ja technisch nicht auf höchstem Stand, sage ich mal ganz vorsichtig. Und teilweise überbordet sie und überschwemmt geradezu den Tatsachen- und Meinungsmarkt. Und ich habe Zweifel, ob alle Menschen, die diese Kommentare lesen, in der Lage sind, sie wirklich zu verarbeiten.
Überall kann man also seine Kommentare dalassen, bei der Hotelbewertung, unter Essensbildern auf Instagram, unter politischen Artikeln natürlich auch. Das ist die Grundlage der Internetwelt heutzutage. Warum sollte eigentlich dann eine Kommentarfunktion problematisch sein?
Da ich Jurist bin, lassen Sie mich bei dem anfangen, mit dem ein Jurist arbeitet, mit dem Wort. Woher kommt der Begriff Kommentar? Er kommt aus dem Lateinischen und heißt dort eine Denkschrift oder eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein amtlicher Text. Und diese Funktion haben wir auch heute noch. Als Jurist kennt jeder die Kommentare zu den Gesetzen, zum BGB, zum Strafgesetzbuch. Kommentare sind hier im juristischen Feld teilweise wichtiger als der Gesetzestext. Also Kommentare insofern nichts Neues. Neu sind die Kommentare bei Druck und sonstigen Medienerzeugnissen, seitdem es Leserbriefe gibt. Und das hat sich eingebürgert über, man kann fast sagen, 200 Jahre gab es die Leserbriefe. Und dann gibt es auch noch die Kommentarfunktion in dem Sinne, dass im persönlichen Gespräch jeder meint, noch einen Kommentar abgeben zu müssen, nach dem Motto, ich gebe auch meinen Senf dazu. Also im Grunde müssen wir diese drei Begriffsformen unterscheiden. Hier geht es natürlich um die Kommentare, die an die Stelle von Leserbriefen getreten sind. Das ist das Thema, mit dem ich mich seit einiger Zeit befasst habe.
Und was sind da die größten Kontroversen bzw. die größten Problemstellungen, die Sie herausarbeiten konnten oder die Ihnen ins Auge gesprungen sind?
Ja, der Leserbrief hatte natürlich einen gewissen Charme, weil er dazu nötigte, sich zunächst Papier und Bleistift zurechtzulegen, sich Gedanken zu machen, eine Briefmarke zu kaufen, den Briefumschlag zu schließen, zur Post zu gehen. Und während dieser ganzen Zeit hatte man Zeit und Gelegenheit zu überlegen, schicke ich ihn ab oder lasse ich es nicht lieber doch sein. Und seitdem dieses Format sozusagen außer Mode geraten ist, gilt das Prinzip, je schneller, desto besser. Und schnell heißt ja nicht immer gut. Und spontan heißt auch nicht immer gut. Und so kommt es, dass man sich dadurch, dass man sich den Weg zum Postamt, Kosten und alles Mögliche ersparen kann, viel eher geneigt ist, seinen, ich sage es nochmal flapsig, Senf zu allem Möglichen, von dem man viel, wenig oder gar keine Ahnung hat, dazuzugeben. Also es ist ein Problem der Quantität und Schnelligkeit und damit auf der anderen Seite auch ein Problem der Qualität und der Sorgfalt.
Ein weiteres großes Thema ist natürlich auch die Klarnamenpflicht. Das heißt, niemand soll mehr irgendwo etwas hinschreiben können, ohne da auch mit seinem vollen, richtigen Namen zu stehen. Können Sie vielleicht mal ganz kurz aus Ihrer Sicht zusammenfassen, was sind die Vorteile von so einer Klarnamenpflicht, aber auch im Anschluss, was sind die Nachteile?
Ja, der Vorteil des Verzichts auf Klarnamen liegt natürlich darin, dass man angstfrei, wie einem der Schnabel gewachsen ist, schreiben, formulieren und sprechen kann. Man muss nicht befürchten, wegen unbotmäßiger Äußerung gesellschaftlich oder juristisch belangt zu werden. Man kann etwas formulieren, was der gesellschaftlichen politischen Meinung oder Mehrheitsmeinung nicht entspricht, nicht mit dem journalistischen Mainstream im Einklang steht, mit dieser oder jener Religion oder Weltanschauung. Man kann diesen oder jenen beleidigen, man kann lügen, pöbeln und so weiter. Aber bleiben wir zunächst mal bei dem Positiven. Eine Verstellung beinhaltet die Möglichkeit, für Ängstliche das zu sagen, was er ohne diese Verstellung nicht sagen könnte oder würde.
Okay, so viel zu dem, was gegen eine Klarnamenpflicht spricht. Aber was wäre aus Ihrer Sicht gesellschaftlich, aber auch juristisch so ein Argument für eine Klarnamenpflicht?
Für mich, auch in meiner Eigenschaft als Jurist, gilt, eine Gesellschaft ohne Klarnamen kann nicht funktionieren. Sie ist letztlich nicht überlebensfähig. Natürlich gibt's auch hier Ausnahmen, die gerechtfertigt sein können. Künstlernamen, Spionagenamen, Inkognito-Namen, Karnevalsverkleidung, Masken und so weiter. Das sind alles Dinge, wo man ohne weiteres sagen kann, das Verstecken hat seinen guten Sinn und Zweck. Gleiches gilt für das Wahlgeheimnis. Die Geheimhaltung des Namens bei Wahlen, also man muss nicht unter Klarnamen abstimmen, ist sozusagen ein Eckpfeiler unseres Rechtsstaates. Und wenn man diese Ausnahme, nämlich sich verstecken zu können, zur Regel macht, dann gerät meines Erachtens der gesamte Rechtsstaat ins Rutschen. Lassen Sie mich kurz Paragraph 176 Absatz 2 Satz 1 zitieren des Gerichtsverfassungsgesetzes, der lautet: An der Verhandlung beteiligte Personen, also Gerichtsverhandlung beteiligte Personen, dürfen ihr Gesicht während der Sitzung weder ganz noch teilweise verhüllen. Oder denken Sie an das Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Das sind nur ganz kleine Beispiele.
Aber wie kommt man da zu einer Lösung? Also Sie haben jetzt zwei wirklich von beiden Seiten eigentlich gewichtige Gründe herangezogen. Wie kommt man da auch aus dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu einer juristischen Lösung?
Das ist natürlich sehr schwer, aber ich versuche mal einige Eckpunkte zu setzen. Man könnte anfangen bei Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz: Zur Würde des Menschen gehört es, sich selbst nicht nur zu erkennen, sondern als solcher zu äußern und sich nicht hinter Masken und Ähnlichem zu verstecken. Punkt 1. Punkt 2 ist, es gibt Mächte, die einen Menschen daran hindern, seine Menschenwürde zu verwirklichen. Das können staatliche Organisationen sein, das kann der Arbeitgeber sein, das können sonstige Institutionen oder mächtige Einzelpersonen sein. Und im Sinne eines Selbstabwehrrechts halte ich es schon für gerechtfertigt, in wirklich extremen Situationen berechtigt zu sein, seinen Namen oder seine Person oder Persönlichkeit zu verbergen. Aber wenn ich eine Meinung zur Partei Die Linke oder zur Partei AfD oder zum Gendern oder zum Selbstbestimmungsgesetz oder was auch immer, was an politischen Themen in der Welt ist, abgebe, dann meine ich, dass man das so formulieren kann, vielleicht muss ich dazu sagen noch, Fragezeichen, dass man auch seinen Namen nennen kann. Also ich rege an, dass die Kommentarfunktion sachlich, vorsichtig, sinnvoll im jeweiligen Zusammenhang benutzt wird, und zwar so, dass man mit gutem Gewissen seinen Namen nennen kann. Wenn es wirklich so ist, dass man so ein Angsthase ist und so meint, in einem Duckmäuserland leben zu müssen, dann fragt es sich auch, ob ein anonymer Beitrag wirklich viel zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen kann.
Was glauben Sie, was bei dieser ganzen Kommentarfunktion, Diskussion für ein Trend auftreten wird? Also glauben Sie, dass es zu einem Trend kommen wird, wo die Leute sich einen Klarnamen zulegen und zu ihrer politischen Haltung und Meinung stehen werden? Oder glauben Sie, dass es noch mehr einen Rückzug geben wird? Was sagt Ihnen Ihr Instinkt? Was sagt Ihnen Ihre juristische Erfahrung?
Also ich hoffe, dass mehr Mut und mehr Vertrauen in die eigene Meinung um sich greift. Ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich kann nur appellieren, dass jeder Einzelne für sich genau überlegt, ob er wirklich unter Pseudonym einen Text absenden muss oder ob es nicht der, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Hygiene ein großer Dienst wäre, wenn jeder Einzelne für sich mit seinem Namen so auftritt, wie er das ja auch ansonsten in der Gesellschaft macht. Wir haben keine Gesellschaft, in der sich Frauen bis auf die Augen verhüllen und vermummen. Wir haben keine Gesellschaft, in der man Klagen erheben kann, indem man seinen Namen nicht angibt und sagt, ja, ich werde ja durch den Herrn Rechtsanwalt XY vertreten, aber ich nenne meinen Namen nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann in die Presse komme. So eine Gesellschaft haben wir noch nicht und ich möchte auch keine solche.
Sagt der pensionierte Frankfurter Rechtsanwalt Ulrich Fischer. Wir sprachen gemeinsam über die Kommentarfunktion, Fluch oder Segen und über die Klarnamenpflicht. Die haben wir auch noch mitgenommen. Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Anregungen.
Gern geschehen.